Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen alle zusammen zu What's up, Corporate Finance? Distressed M&A im Rahmen von komplexen Restrukturierungen, so lautet unser heutiges Thema. Und ich kann euch sagen, was vor uns liegt, ist eine Partie dreidimensionales Schach. Und mein Job als Host heute wird es sein, unseren Podcast so streng zu moderieren, dass wir am Ende alle wichtigen Do's und Don'ts beisammen haben. Ich habe zwar jetzt schon ein bisschen Puls, trotzdem wird das klappen, denn ich habe eine erstklassige Expertencrew an meiner Seite. Mein erster Gast ist Julia Kawat, Director bei LX Partners, die in CRO-Teams die Fäden in der Hand hält, was die ganzheitliche Steuerung von Restrukturierung angeht. Auch solche mit einem M&A-Strang. Herzlich willkommen, Julia.
Ich freue mich.
Julia arbeitet auf juristischer Seite oft mit den Teams der Kanzlei Norton Rose Fulbright zusammen und von dort kommen meine beiden anderen Experten. Daniel Ahrens ist Counsel bei NRF, ebenfalls in der strategischen Steuerung engagiert und Spezialist für die finanzielle Restrukturierung. Hallo Daniel.
Hallo Michael, freut mich.
Die Umsetzungsseite, das Dealmaking, vertritt Michael Brüssner. Er leitet das Corporate- und M&A-Geschäft der Kanzlei in Deutschland und sein Team tritt an, wenn es darum geht, Distress-Deals sauber durchs Ziel zu bringen. Schön, dass du da bist, Michael.
Guten Morgen, auch Michael.
Julia, beginnen wir mal bei dir. Ist die Prüfung von M&A-Optionen eigentlich in so gut wie jeder Restrukturierung grundsätzlich Teil der strategischen Abwägung?
Als Teil eines Sanierungskonzeptes sind M&A-Transaktionen eigentlich immer ein signifikanter Baustein. Das kann unterschiedliche Hintergründe haben. Zum Beispiel, dass für Restrukturierung natürlich auch Liquidität notwendig ist. Ein Unternehmen von Grund auf neu zu strukturieren, braucht Liquidität, das kostet Geld. Und durch Transaktionen wird Liquidität, die dafür benötigt wird, freigesetzt. Es hat aber auch Elemente, sich strategisch neu zu orientieren oder das Management wieder auf die Kerngeschäftsbereiche des Unternehmens zu konzentrieren.
Das heißt, es sind so oft auch die Banken, die darauf bestehen, dass M&A-Optionen zumindest ernsthaft geprüft oder verfolgt werden?
Ganz sicher sogar, denn die Banken werden in einen Restrukturierungsprozess nicht nur reingehen und neues Geld geben, sondern erwarten auch, dass der Gesellschafter einen Beitrag gibt, der eben in Form von Unternehmensverkäufen stattfindet.
Am Anfang vieler Restrukturierungen stehen ja die sogenannten Sanierungsgutachten, auf deren Grundlage sich dann die wesentlichen Stakeholder zur Unterstützung des Prozesses bekennen. Wie präzise werden potenzielle M&A-Pläne denn dort schon festgehalten, zum Beispiel hinsichtlich Auswahl des Targets, das zum Verkauf gestellt wird, Zeitplan, Exit-Erlös, den man erwartet?
Also was im Rahmen der Begutachtung festgelegt wird, ist zumindest mal eine Erlöserwartung. Das heißt, das Unternehmen wird eingewertet und ein voraussichtlicher Transaktionspreis zumindest mal im Rahmen definiert, als auch die Zeitleiste. Denn ich sage es jetzt mal ganz einfach, die Bank muss ja wissen, wann sie mit welchem Geld rechnen kann. Jetzt ist die große Kunst dabei, sich eben in der Zeitleiste realistische Ziele zu stecken. Und auch da können wir sagen, es dauert meistens länger als geplant. Und auch bei der Erlöserwartung realistisch zu sein. Da ist natürlich der Spagat zu finden zwischen der Eigentümererwartung, was ein Asset denn wert sein kann, und der Markterwartung. Denn ein Unternehmen ist immer nur so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen.
Jetzt, lieber Daniel, ist es ja mitnichten immer so, dass alle Stakeholder an einem Strang ziehen. Gerade bei komplexen Finanzrestrukturierungen, wenn verschiedene Gläubigergruppen reinkommen, auch Eigentümergruppen, wird es manchmal schwierig, alle auf einen Prozess zu committen. Ist es manchmal nötig, bevor man zum Beispiel die Deals anstößt, nochmal zu gucken, ob man das Spielfeld neu ordnen muss, vielleicht eine Treuhand aufsetzen muss, ein Starrückverfahren prüfen muss, solche Dinge zu Beginn des Prozesses zu prüfen?
Absolut. Denn die Frage, ob zum Beispiel ein M&A-Prozess erfolgreich umgesetzt werden kann, basiert ja ganz maßgeblich darauf, ob auch der Gesellschafter, wenn es um einen M&A-Prozess geht, der dessen Mitwirkung erfordert, hier mitspielt. Und oftmals ist es ja so, dass gerade der Wert des Unternehmens nicht im Eigenkapital ist, sondern allenfalls bereits schon im Fremdkapital bricht. Und das hat zur Folge, dass natürlich die Erlöserwartung eines Gesellschafters vielleicht gar nicht mehr gegeben ist oder gar nicht mehr so hoch gegeben ist. Das heißt, aus Gesellschafterperspektive oftmals obstruiert wird, was eine solche Restrukturierung betrifft. Und um hier lediglich nochmal die Chance jedenfalls zu wahren, am Ende eines erfolgreichen Restrukturierungsprozesses noch partizipieren zu können, bieten sich in der Tat die von dir genannten doppelnützigen Treuhandstrukturen oftmals an, wo man die Geschäftsanteile an einen Treuhänder überträgt, der am Ende die Restrukturierung als Gesellschafter überwacht und gegebenenfalls auch den M&A-Prozess steuert und umsetzt. Und wenn es am Ende dazu führt, dass die Restrukturierung insgesamt gelingt, mag es sogar sein, dass natürlich Werte zurücktransferiert werden an den Gesellschafter. Das ist in der Tat ein Instrument, das man sehr, sehr früh sich überlegen muss, auch aus Finanziererperspektive, um sicherzustellen, dass man den Prozess, wie er dem Sanierungsgutachten ja am Ende auch zugrunde liegt, dass er realistisch umgesetzt werden kann.
Jetzt kosten ja all diese Vorsortierungen, nenne ich sie mal, schon Zeit. Und Zeit ist, glaube ich, die härteste Währung in der Restrukturierung, wenn es im Unternehmen richtig schlecht geht. Alle nicken hier am Tisch. Julia, du hast vorhin gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, eine Timeline aufzustellen für einen M&A-Prozess, der angestoßen werden soll. Wie entwickelt ihr ein Gefühl dafür, was eine realistische Timeline ist, gerade auch wenn ihr es anfangs vertrauensbildend an die Stakeholder kommuniziert?
So ein professioneller Prozess, und Michael kann mich da sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch ergänzen, ein professioneller Prozess lebt erstmal davon, dass man sicherstellt, das richtige Team an Bord zu haben. Zu einem M&A-Prozess gehören mehrere Stakeholder. Dazu gehört das Management, das ich an Bord haben muss. Dazu gehört der richtige Berater, der hilft, die finanziellen Aspekte sauber aufzubereiten, um Vertrauen beim Markt und bei den Stakeholdern zu etablieren. Es muss der richtige M&A-Berater gefunden werden, der die richtigen Verbindungen hat, das Asset am Markt zu positionieren. Und all diese Stakeholder erstmal zu finden und im Prozess aufzugleisen, das braucht Zeit. Es ist dabei empfehlenswert, lieber mit mehr Zeit zu planen als mit zu wenig Zeit. Denn da kommen wir auf das Thema Verhandlungshebel. Wenn ich in einem Sanierungsgutachten mir eine Zeitleiste gesetzt habe, die zu ambitioniert ist, die mich zu früh in einen Verkauf zwingt, gebe ich damit Verhandlungshebel aus der Hand. Denn auf einmal sehe ich mich gezwungen, um Liquidität zu einem zu frühen Zeitpunkt herzustellen, vielleicht an einen Käufer zu verkaufen, ohne einen kompetitiven Prozess oder kompetitive Möglichkeiten auszuschöpfen. Und mit einer realistischen Zeitleiste gebe ich mir vor allen Dingen wieder eines zurück, und das ist Alternativen prüfen, in Szenarien denken und zu schauen, habe ich vielleicht noch alternative Handlungsspielräume, die da heißen, wir sprechen da gerne von Fix, Sell und Close. Also habe ich mir Gedanken gemacht, was eigentlich mein Worst-Case-Anker ist, den ich im Zweifel werfen kann. Ist ein Schließungsszenario möglicherweise günstiger, als ein Unternehmen zu verkaufen, das sich zu einem negativen Kaufpreis hergeben muss? Und erst wenn ich mein Worst-Case kenne, kann ich eigentlich meine Alternativen dahingehend bewerten. Und dafür muss man sich Zeit nehmen.
Absolut richtig. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn wir über ein Sanierungsgutachten sprechen oder das bereits vorliegt, dann ist das meist schon der Startschuss für die Umsetzung der Sanierung, der Restrukturierung. Dem vorher geht natürlich ein intensiver Vorbereitungs- und Strukturierungsprozess, wie ihn Julia angesprochen hat. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Zeit haben wir? Ganz entscheidend und oftmals natürlich davon abhängig, was für eine Krise finden wir vor. Haben wir eine manifeste Liquiditätskrise? Dann reden wir potenziell über Insolvenzantragspflichten. Das heißt, die Timeline, die zur Verfügung stehende Zeit, kann sehr, sehr gering sein und damit auch die Frage natürlich kritisch sein, haben wir überhaupt genügend Zeit, um hier nochmal etwas zu drehen, ohne dass frisches Geld zur Verfügung gestellt wird kurzfristig. Aber auch dann, und das sehen wir natürlich häufig im Rahmen finanzieller Restrukturierung, wenn klar ist, dass wir sozusagen auf der Bilanzseite eine Anpassung vornehmen müssen, weil der Kapitaldienst nicht mehr geleistet werden kann künftig, weil Covenant-Brüche zu erwarten sind, weil wir im Prinzip die Finanzierungsstruktur auf die offensichtlich nicht planmäßig verlaufende Entwicklung des Geschäfts anpassen müssen. Und das sind die häufigsten Situationen eigentlich. Und es ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, frühzeitig zu beginnen, damit hinreichend Zeit bleibt, tatsächlich eben diese Konzepte zu erstellen, die dann Szenario A, B und C auch tatsächlich vorsehen.
Ja, und wenn ich vielleicht noch aus praktischer Seite ergänzen darf, üblicherweise haben wir drei Teams, wenn ich es mal so fassen darf. Wir haben einmal das Team der Berater auf Seite des Restrukturierungsobjekts, NRF oder wer sonst noch involviert ist. Dann haben wir gleichzeitig die potenziellen Käufer eines Targets mit deren Beratern. Diese beiden Teams sozusagen machen meistens auf der Timeline weniger Probleme, was die Kapazitäten betrifft. Aber das dritte und das wichtigste Team, was oft das Schwierigste ist, was Kapazitäten betrifft, sind nämlich die eigentlichen Mitarbeiter des Restrukturierungsobjekts. Und die sind meistens das Bottleneck aus unserer Erfahrung, weil in einer Krisensituation haben wir nicht nur 1, 2, 3 M&A-Transaktionen bei einem großen Restrukturierungsobjekt. Wir haben meistens auch noch interne Themen. Es gibt Finanzierungsthemen, es gibt Abstimmungen, es gibt Betriebsratsthemen und Sonstiges. Man hat aber meistens nur ein kleines Team von Personen, insbesondere ein kleines Team von Entscheidungsträgern, bei denen alles zusammenläuft. Und das sorgt oftmals für erhebliche Verzögerungen. Beispielsweise Transaktionen müssen vielleicht in Datenräume oder ein Datenraum vorbereitet werden. Alleine das ist ein unglaublicher Arbeitsaufwand für ein Unternehmen, was sich mit so einer Situation noch nie konfrontiert sah. Die haben vielleicht ein M&A-Team. Hoffentlich haben sie eins. Aber das kauft meistens eher oder verkauft und das auf einer Zeitlinie, die üblicherweise sagt, wir brauchen jetzt 4 Wochen, wir brauchen 8 Wochen und dann wurde gesagt, okay, dann habt ihr jetzt einen Zeitraum. Diese Zeitlinie ist jetzt vorbei. Jetzt stehen andere Stakeholder wie Banken dahinter, die richtig Druck machen, wo es dann heißt, ihr müsst jetzt schnell sein, ihr müsst schnell in den Verkaufsprozess kommen. Aber die Mitarbeiter, also die Kapazitäten sind auf Unternehmensseite oftmals sehr begrenzt und eingeschränkt, während sowohl Alex als auch wir, ich will jetzt nicht sagen, unendlich leveragen können mit Team, aber zumindest keine Kapazitätsgrenzen haben. Wir holen einfach mehr Leute da rein, aber das nützt meistens nichts, weil wir halt nicht die Informationen haben, sondern wir brauchen konkret die Leute an Bord. Das ist der eine wichtige Punkt, der oft zu Verzögerungen sorgt. Und dann das Team auf Käuferseite. Du hast es eben angesprochen, Michael, das ist natürlich schon sehr hilfreich, wenn es ein eingespieltes Team ist, aber mindestens ebenso wichtig ist, dass es auch ein Team ist, was sich auskennt. Also sprich, dass auf Käuferseite jemand weiß, wie funktioniert eine Distressed M&A-Transaktion? Worauf kommt an? Was kann ich fordern? Welche Punkte muss ich ansprechen? Welche muss ich insbesondere unter Kontrolle halten? Also insbesondere auch auf Käuferseite.
Wenn ich das richtig interpretiere, ist es aber dann doch so, dass jeder Zeitplan, der am Anfang gemacht wird, vielleicht auch jede potenzielle Bewertung, die zu dem Distressed M&A-Target in Sanierungsgutachten reingeschrieben wird, ist nicht viel wert, wenn es dann zum ersten Feinkontakt kommt oder an der Dealfront?
Nee, nicht unbedingt. Also das würde ich jetzt nicht so sagen. Das hängt davon ab, ob man vorher schon vorgearbeitet hat, wie gut man die Situation erkannt hat, analysiert hat, gut das Unternehmen vielleicht aufgestellt ist. Es gibt auch Situationen, dass vielleicht schon vor dem eigentlichen Restrukturierungszeitpunkt mal überlegt wurde, etwas zu verkaufen. Vielleicht Datenräume sogar schon vorbereitet sind. Das hatten wir auch schon. Und wenn man dann einigermaßen realistische Planung macht, und sich auch überlegt, was könnte ein Kaufpreis sein? Jetzt unabhängig von EK-Themen, die dann oft reinspielen, da kann Julia wahrscheinlich viel mehr zu sagen, die ja nicht zwingend gleich mit dem Kaufpreis einhergehen müssen, sondern gibt's ja noch die Probleme, wenn der Kaufpreis unter dem EK gegeben oder unter dem bilanzierten Eigenkapital liegt für dieses Asset. Aber grundsätzlich kann man schon, wenn man es vernünftig plant, sowohl Kaufpreis als auch den Zeitplan irgendwo mit vernünftigen Annahmen arbeiten.
Und dann gibt es ja natürlich noch die Option, wenn ich jetzt merke, dass mein Unternehmensteil, den ich zum Verkauf gestellt habe, nicht den gewünschten Kaufpreis erzielt, kurzfristig noch Verbesserungsmaßnahmen in diesem Geschäft umzusetzen. Das ist etwas, das lohnt sich in jedem Fall, ob der Verkauf erfolgreich ist oder nicht. Sollte man sich über dieses Fix-Szenario, also über die kurzfristigen Werthebel, die ich hier noch ziehen kann, in jedem Fall Gedanken machen. Das gilt sowohl in der Verkaufsvorbereitung, das gilt auch parallel zum Verkauf oder eben auch als Backup-Lösung, als Plan B, falls der Verkauf nicht erfolgreich umgesetzt werden kann.
Und da hast du vollkommen recht, aber auch dafür braucht man wieder Mitarbeiter, die es machen.
Oder sehr, sehr stark M&A-Berater, die das natürlich in gewisser Weise abfedern können. Aber in der Tat, wir haben in der letzten Zeit sehr, sehr viele Restrukturierungsprozesse gesehen, bei denen Sanierungsgutachten einen bestimmten liquiditätswirksamen Sanierungsbeitrag erforderten, der durch einen Teilverkauf, M&A, wie auch immer, realisiert werden sollte. Dann aber die sich sozusagen dieser Planung zugrunde gelegten Annahmen nachträglich als nicht umsetzbar erwiesen haben. Beispielsweise Interesse am Markt nicht so groß wie vorhergesehen. Erhöhte Preisabschläge. Mit anderen Worten, dass dem Sanierungsgutachten generell der Restrukturierung beigemessene Erlös-Szenario stellt sich nachträglich als schlechter heraus. Und dann gibt es natürlich die große Herausforderung, wie können wir eben diesen Beitrag, den es aber braucht, um die Restrukturierung erfolgreich umzusetzen, etwa weil die Banken auf eine Rückführung bestehen oder weil einfach schlichtweg die angemessene Eigenkapitalstruktur und Wettbewerbsfähigkeit nach IDBS 6 erfordert, dass es dort einen entsprechenden Inflow gibt, wie man das dann sozusagen mit Alternativmaßnahmen dann damit umgehen kann.
Bei einer Sache habt ihr aber, glaube ich, allesamt wenig Kompromissbereitschaft oder wenig Beweglichkeit, was die Closing-Bedingungen angeht. Also wenn der Distress-Deal über die Bühne gegangen ist, dann dürfen da, glaube ich, in der Restrukturierung in aller Regel keine wesentlichen Punkte mehr offen sein. Nachträgliche Kaufpreiszahlung, Haftungsfragen oder sowas. Ihr macht also im Prinzip reinen Tisch.
Das ist das, was ich hier eben schon angesprochen habe. Das sind halt, ist wichtig, dass auf der Gegenseite, wenn ich so sagen darf, Berater sind, die sich entsprechend auskennen, die nicht ihren normalen Werkzeugkasten öffnen und sagen, ich brauche die 17 Gewährleistungsklauseln, die es bei Distress einfach nicht gibt. Weil gerade den finanzierenden Banken oder wer auch immer als Stakeholder drin ist und im Prinzip am Ende Cash sehen möchte, um es mal ganz einfach auszudrücken, der will normalerweise kein Clawback-Risiko akzeptieren. Das heißt, für ihn ist es wichtig, er kriegt Summe X und die ist sicher. Und wenn Summe X niedriger vielleicht ist, kann es auch akzeptabel sein, solange nicht später noch irgendwelche Sachen hochkommen aus Gewährleistungsrechnung oder sonstiges, sondern es soll möglichst ein Kaufpreis gezahlt werden und das ist es. Das heißt, wir reden in den meisten Fällen über eingeschränkte Gewährleistungsrechte, wenn es überhaupt welche gibt. Insolvenzverwalter geben ja üblicherweise gar keine, sondern wenn überhaupt nur aufs Eigentum, also sprich auf Chain of Title zum Beispiel. Und das ist natürlich ein wesentliches Thema, dass das eingeschränkt wird und die, wer auch immer das Geld final hinter empfangen soll oder möchte, möchte das Geld auch behalten und nicht risikokonfrontiert sehen, dass er vielleicht 20% 10 Monate später wieder zurückzahlen muss. Was dann auch, was natürlich die beiden Kollegen dann viel mehr noch betrifft als mich, verheerend sein könnte für den Sanierungsplan.
Spulen wir mal vor, Julia. Zum Beispiel LX Partners stellt ja oft noch den CIO, also geht direkt in die Organschaft mit rein und muss verschiedene Bälle am Laufen halten. Das M&A-Team hat jetzt losgelegt, diesen Deal vorzubereiten oder mit Käufern zu verhandeln, mit dem M&A-Berater zusammen. Wie genau beobachtet ihr denn aus dem, sagen wir, Restrukturierungsprojekt-Office denn den Fortschritt in den Distressed M&A-Prozessen?
Das ist eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit, denn wie eingangs schon erwähnt, sind diese M&A-Prozesse mit ihrem Liquiditätsbeitrag lebenswichtig, weil die Liquidität für die erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes lebenswichtig ist. Das heißt, der Austausch ist hier sehr, sehr eng. Ich sprach zwischendurch auch von den unterschiedlichen Szenarien, die wir immer betrachten. Jeder Lösungsvorschlag oder jedes Verhandlungsergebnis, das während eines M&A-Prozesses zur Debatte steht, wird natürlich immer wieder gegen die Alternativszenarien geprüft. Nur weil ein M&A-Prozess im Sanierungsgutachten steht, heißt das nicht, dass dieser Verkauf auf Biegen und Brechen auch stattfinden muss, wenn zuvor analysierte Alternativszenarien sich wirtschaftlich als bessere Lösung darstellen. Wir haben Situationen gehabt, in denen wurden Betriebe lieber geschlossen, als dass sie verkauft wurden, weil ein Verkauf mit erheblichen Risiken einherging und aufgrund eines negativen Kaufpreises einfach wirtschaftlich nicht die beste und die risikoloseste Lösung dargestellt hat. Und der CRO ist hier, dem kommt eine wichtige Rolle zu, weil er sich nachträglich von den Gläubigern natürlich nicht den Vorwurf gefallen lassen darf und auch nicht sollte, dass er wirtschaftlich nicht im Interesse der Gläubiger, aber natürlich auch der Unternehmung gehandelt hat.
Michael, das ist eine ziemlich enge Leine, die du als Dealmaker da hast, oder?
Nein, das ist die normale Leine, um so auszudrücken. Es ist eher ausgetauschte Person in der Praxis. Also ganz konkret, darf jetzt den Namen nicht nennen, aber mit Julia zum Beispiel hatten wir eine große Restrukturierung, wo es mehrere M&A-Projekte gab. In einer normalen M&A-Transaktion sitzen wir meistens mit dem Mandanten, das heißt mit einem Vertreter M&A, Rechtsabteilung oder vielleicht sogar C-Level in den Verhandlungen. Im Restrukturierungsbereich meistens dann sogar eher direkt mit den Kollegen von LX Partners oder mit Vergleichbaren und weniger sogar oft mit den eigentlichen Mandanten. Insofern ist es die Leine, die du angesprochen hast, ist ehrlicherweise gar kein Unterschied. Es sind eher ausgetauschte Personen.
Ja, ist das Monitoring aber nicht enger in einem Restrukturierungsprozess, wo die Kohle salopp gesagt dringend benötigt wird, als bei einem normalen Sales-Side-M&A-Prozess, der jetzt nicht überlebenswichtig ist und Teil eines ganz großen strategischen Konzepts?
Ehrlicherweise nein. Weil in beiden Fällen gibt es Stakeholder, ob es jetzt die ursprünglichen, also wenn wir jetzt ein Nicht-Restrukturierungsobjekt sind, dann gibt es auch Gesellschafter, die natürlich genauso ein Interesse haben, einen sinnvollen, Julia hat gerade gesagt, der CEO legt Wert auf einen wirtschaftlich sinnvollen Deal-Transaktion. Das macht jeder normale Gesellschafter. Also ob ich dahinter finanzierende Banken habe, die haben vielleicht teilweise leicht andere Interessen. Aber das Grundinteresse für das Unternehmen, das maximale wirtschaftliche Ergebnis herauszuholen, ist in jeder M&A-Transaktion immer gegeben. Insofern ist es aus meiner Sicht kein großer Unterschied.
Absolut. Bei, sag ich mal, ganz komplexen finanziellen Restrukturierungen haben wir aber oftmals natürlich auch eine Situation, dass wir den CRO nur haben, weil die Finanzierer sagen, wir hätten gerne jemanden in der Geschäftsführung mit entsprechender Sanierungs- und Restrukturierungserfahrung, der auch öffentliches Vertrauen, auch unser Vertrauen als Finanzierer genießt. Und das Gleiche betrifft dann auch natürlich die Umsetzung einer M&A-Transaktion. Wir hätten gerne dort einen M&A-Berater, der zu unserer Zufriedenheit ist, dem wir vertrauen, der gewährleistet, dass eine breite Marktansprache erfolgt, der uns ein engmaschiges Monitoring im Rahmen der Kreditvertragsdokumentation sicherstellt, etc. Das sind also Aspekte, genau wie ebenfalls der Sanierungsgutachter, oftmals Personen oder Organe, Berater, die implementiert werden, um gerade die Finanzierer zufriedenzustellen, dass hier ein Prozess etabliert ist, der transparenten Informationsfluss gewährleistet und dadurch die größte Gewähr dafür bietet, dass am Ende die mit den Parteien sozusagen vor Beginn der Umsetzung der Restrukturierung vorgegebene Zielstruktur auch tatsächlich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erreicht werden kann.
Und vielleicht dazu noch in Ergänzung in so einem M&A-Prozess. Es ist ja nicht losgelöst, dass der CRO zusammen mit den M&A-Beratern und einem Projektteam einen M&A-Prozess steuert und ins Ziel bringt. Die Banken sind ein wichtiger Stakeholder, die permanent eingebunden sind. Die Banken müssen am Ende bestätigen, dass sie mit den Parametern des M&A-Deals auch einverstanden sind und das Ganze freizeichnen. Wenn die Gläubiger sagen, das ist kein guter Deal und unter den Gegebenheiten stimmen sie der Transaktion nicht zu, dann fliegt das Ganze auch nicht. Und umso wichtiger ist es, auch die Banken regelmäßig als Stakeholder kommunikativ mit einzubinden, einen Blick über den Fortschritt zu geben, in den richtigen Momenten. Sie müssen nicht unbedingt in jedem Moment über jede Bewegung, die da in so Verhandlungsprozessen stattfindet, informiert sein. Aber über die wichtigen Ergebnisse müssen die Gläubiger selbstverständlich mitentscheiden. Und das ist Verantwortung des ganzen Projektteams, insbesondere Verantwortung des CROs.
Jetzt damit hat Julia einen wichtigen Punkt angesprochen und genau richtig. Und ich nehme deine Leine wieder auf, Michael. Die Leine ist nicht kürzer oder länger, aber sie ist viel komplexer, weil viel mehr Personen oder Personengruppen beteiligt sind. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Und so muss man es zur Praxis sagen. Normalerweise in einer einfachen M&A-Transaktion gibt es einen Gesellschafter, eine Geschäftsführung und vielleicht noch eine M&A-Abteilung. Hier haben wir das Gleiche nochmal potenziert mit Banken, die drin sind, mit M&A-Berater kann es in beiden Fällen geben. Okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber man hat auf jeden Fall Banken, man hat einen CIO, man hat viel mehr Stakeholder, die teilweise nicht gleich geartete Interessen unbedingt alle haben. Also beispielsweise haben wir eine Konstruktion, gerade jetzt auch beraten, da gab es Leasingbanken und finanzierende Banken. Die Leasingbanken waren ganz anders abgesichert durch direkte Grundschulden und ähnliches als die finanzierenden Banken, sodass auch auf Bankenseite die Interessen nicht unbedingt gleichgeschaltet waren. Insofern ist die Leine für uns als, ich sage jetzt mal, die Umsetzer einer Transaktion nicht kürzer oder länger, aber sie sind auf jeden Fall komplexer. Und hinterher die Entscheidungswege, wenn man für irgendwelche Themen aus der Transaktion Entscheidungen braucht, machen wir es, gehen wir nach links, gehen wir nach rechts, das ist oft schwieriger einzuholen, diese Entscheidung zu bekommen.
Die nächste Herausforderung handwerklicher Art, die auf euch wartet im Deal-Team, ist ja dann der Carve-Out. Ihr müsst ja einen Teil definieren, der verkauft werden soll. Und vielleicht handelt es sich um das Kronjuwel des Unternehmens, dann ist es trotzdem verwoben mit der brennenden Plattform, die restrukturiert werden muss. Vielleicht ist es sogar selber eine brennende Plattform, die im Distressed M&A-Deal rausgegeben werden muss. Also eine sehr haarige Geschichte. Ist es denn sinnvoll, Michael, den Carve-Out-Perimeter, also den Zuschnitt des M&A-Targets, schon frühzeitig zu definieren? Und den Prozess schnell zu machen oder dezimiert man damit nicht das Feld der potenziellen Käufer?
Ja und nein. Das greife ich direkt auf. Dann muss ich Julia angucken. Dann müssen wir uns im Prinzip in die Augen schauen, gucken, was ist das für ein Target? Wer und insbesondere, was sind potenzielle Käufer? Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben eine selbstständige Tochter, die verkauft werden soll. Egal, ob sie jetzt Gewinn bringt oder Verlust bringt ist, spielt eigentlich keine Rolle. Aber diese Tochter hat vielleicht keine Overheads. Das heißt, es gibt keine Personalabteilung, keine Finanz- und Rechnungswesen, nichts. Aber es ist eine gute Produktionsstätte. Jetzt müssen wir uns überlegen, wer sind denn potenzielle Käufer? Wenn das für ein anderes Unternehmen ein Add-on-Deal ist, kann sein, dass er diese Overhead-Themen gar nicht haben möchte. Das heißt, er will nur das eigentliche Target. Ist es jetzt aber ein Finanzinvestor, der als Käufer in Betracht kommt, der braucht eher diese Overhead, weil der muss ein funktionierendes Unternehmen haben. Sodass, damit komme ich wieder auf das erste Bild zurück, dass wir uns eigentlich frühzeitig überlegen müssen, wer sind die richtigen Käufer? Was es natürlich schwierig macht, diesen Carve-Out-Prozess, den du angesprochen hast, manchmal gibt es auch gar keinen, vielleicht ist es selbstständig, vielleicht ist es nicht, also muss immer auf diese Situation schauen. Aber die wichtige Analyse, die Julia ganz am Anfang angesprochen hat, ist, glaube ich, das Wichtigste.
Wie schnell wird man sich da einig oder gibt es da öfter widerstreitende Interessen, dass zum Beispiel das Deal-Team sagt, das, was ihr verkaufen wollt, kriege ich beim besten Willen nicht an den Markt so schnell. Ist das was häufig vorkommt?
Das kommt auf jeden Fall vor und die Ehrlichkeit muss man in dem Moment auch schätzen, so wenig man sie in dem Moment vielleicht hören möchte, weil natürlich arbeiten wir alle lösungsorientiert. Aber man darf sich eben nicht selber anlügen und da ist die Expertise und eine realistische Einschätzung, was Zeitleiste, Vermarktungserlös angeht, wichtig. Es ist aber auch wichtig, sobald man das Problem identifiziert hat, gleich wieder in den Lösungsmodus zu kommen und zu sagen, wenn das nicht geht, was geht denn dann? Ob der Transaktionsperimeter anders gestrickt sein muss, ob man Carve-out-Maßnahmen vorher treffen muss, damit ein Unternehmensteil, ein Asset vermarktbar wird. Das sind alles Schritte, über die muss man offen sprechen, damit man sie dann auch gehen kann.
Daniel, was muss denn in der Gesamtsteuerung passieren, wenn jetzt zum Beispiel aus dem Deal-Team das Feedback kommt, wir haben hier Verzögerungen oder die ersten Preisindikationen sind anders, als wir es erwartet haben? Was passiert dann bei euch?
Stakeholder-Management, ich glaube, das beschreibt es ganz, ganz wesentlich, dass im Prinzip solche negativen oder, sage ich mal, Entwicklungen, die anders sich darstellen als ursprünglich erhofft und erwartet, tatsächlich dann mit den relevanten Stakeholdern, vor allem den finanzierenden Banken, besprochen werden müssen und auch mit dem Sanierungsgutachter, um dann sozusagen in der Timeline darauf reagieren zu können, sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin durchfinanziert ist in ausreichendem Maße, dass man die Zeit hat. Wenn das nicht der Fall ist, sich über externe oder dritte Finanzierungsquellen Gedanken zu machen, um eben die Zeit zu bekommen. Und das ist bei weitem ja keine Ausnahmesituation, dass ursprünglich die Timeline, das haben wir ja schon herausgearbeitet, sich als etwas zu ambitioniert erweist, auch wenn man damals mit einem sehr konservativen Approach daran gegangen ist. Da macht man die Rechnung manchmal ohne den Markt. Und diese M&A-Prozesse, mal abgesehen von Fire-Sale-Szenarien, das ist ja oftmals etwas, wo man reagiert auf etwas Unvorhergesehenes. Oftmals lässt man sich aber in M&A-Prozessen schon die Zeit, die es auch benötigt, um eine marktgerechte Ansprache und sozusagen eine bestmögliche Veräußerung hier gewährleisten zu können.
Aber Daniel, wir regieren ja eigentlich immer. Also muss ja ehrlicherweise sagen, dass egal welchen Plan und wie viel Mühe Julia reinsteckt oder wir auch dann unterstützen, der Plan hält meistens einen Tag, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das heißt, das Wichtigste, glaube ich, bei jeder Restrukturierungsphase ist Flexibilität, dass wir möglichst schnell auf veränderte Situationen reagieren können. Julia hat es eben angesprochen, dass auch immer wieder überprüft werden muss, macht ein Verkauf überhaupt Sinn? Ist vielleicht ein Schließungsszenario das Bessere? Das heißt, egal, wenn man ehrlich ist, aus der Praxiserfahrung, was man sich vorher überlegt, in den seltensten Fällen kommt genau das hinterher zum Abschluss. Entweder gibt es Änderungen beim Carve-out. Das kann zum Beispiel auch passieren, dass man merkt, das, was man sich überlegt hat, den Käuferpotenzial oder den Käuferpool gibt es gar nicht. Wir müssen es doch so und so zurechtschneiden. Oder man kann es gar nicht mehr verkaufen. Immer. Aber ich glaube, Flexibilität ist das Allerwichtigste. Und dann möglichst schnell in Abstimmung, und das hat Daniel sehr schön gesagt, Stakeholder-Management reingehen und gucken, welche Lösung tragen die Stakeholder mit? Wie können wir vielleicht nach links oder rechts schnell eine Änderung machen, um den Prozess möglichst schnell in dem Sinne, wie wir es ursprünglich mal geplant hatten, noch fortzuführen, aber immer wieder mit gewissen Zuschneidungen.
Jetzt spielt man den Zahnarzt und piekse da rein, wo es unangenehm wird, bei dem Thema Haftung. Jetzt stelle ich mir die Situation vor, es kommt im Laufe des M&A-Prozesses, zum Beispiel für das Beispiel, was du eben gerade gesagt hast, mit der guten Produktionsstätte, aber ohne Overhead, ein Angebot von einem Käufer, der sagt, ich mache einen clean Deal mit euch, wir können morgen zum Notar gehen. Ich übernehme die Produktionsstätte, wie sie ist, aber natürlich kommt ihr mir beim Kaufpreis entgegen. Jetzt müsst ihr gemeinsam die Entscheidung fällen, verkaufe ich sozusagen unter Wert, um die Sache vom Tisch zu bekommen. Da kann es natürlich sein, dass euch einer nachher an den Karren fährt und sagt, ihr habt unterschlagen oder wie auch immer, das Unternehmen geschädigt. Oder ihr habt die Alternative, ihr lehnt das Angebot ab, hofft, es kommt noch was Besseres, kommt nichts und nachher kommt ein Schlauberger und sagt, nein, ihr hattet die Chance gehabt, ihr habt sie nicht genutzt. Verdammt dünnes Eis, oder?
Wir entscheiden ja zum Glück nicht unbedingt. Das muss man dazu sagen. Okay, es geht ja meistens schon die Etage. Also ich muss den Ball insofern zurückspielen, dass wir es
eigentlich. Aber Julia, Steph, spätestens wird dann schon die Entscheidung treffen, oder?
Und da kommen wir wieder in die Kommunikation. Gegenüber den Banken werden natürlich die Alternativen präsentiert. Genauso wie du es gerade skizziert hast. Man ist transparent und sagt, man hat hier die Möglichkeit zu verkaufen. Das spricht dafür und hier sind die Risiken. Am Ende wird das eine gemeinschaftliche Entscheidung sein, die auch gemeinsam zu tragen ist. Im Nachgang, solange man transparent ist und auf die Risiken hingewiesen hat, aber auch auf die Vorteile, kann sich im Nachgang eigentlich niemand als schlauer
hinstellen. Und das sozusagen entledigt euch dieses Haftungsthemas, selbst wenn manche Leute überstimmt werden und eigentlich dagegen wären, aber dann halt einfach mitgezogen werden? So eine Abstimmung.
Welche Leute meinst du jetzt?
Dann nehmen wir an, ihr stellt es einem Gläubigerausschuss vor und da sagen drei Stakeholder, kommen mit drei Banken, alles klar, machen wir. Eine ist unhappy und es gilt der Mehrheitsbeschluss und es wird verkauft. Da kann die eine Bank nicht euch im Nachgang noch irgendwie in die Haftung nehmen, verklagen oder so?
Ich glaube, man muss da stark differenzieren. Einmal befinden wir uns in einem M&A-Prozess sozusagen, der hier außerhalb der Insolvenz stattfindet oder, wie du genannt hast, der Gläubigerausschuss in der Insolvenz. Da sind sicherlich entsprechende Organe zu befragen. In der Realität muss man schon sagen, bei außerinsolvenzlichen Restrukturierungsvorhaben ist die Entscheidung, dass jetzt ein angemessener Kaufpreis schon eine der Kernthemen, über die am Ende debattiert wird. Irgendjemand muss die Entscheidung treffen. Wenn es der Gesellschafter ist, wird er oftmals in der Situation, wo letztendlich er eigentlich aus dem Geld ist, sagen, Moment, das ist aber kein angemessener Kaufpreis, davon habe ich ja gar nichts. Es geht ja alles insgesamt nur an die Banken. Die Banken werden vielleicht sagen, ich nehme das Geld gerne, aber dazu wird Streit bestehen. Und das ist übrigens eines der Hauptthemen, warum man gerade am Anfang der Restrukturierung sich strukturell Gedanken machen muss darüber, wie setzen wir eigentlich einen solchen Prozess dann tatsächlich um, wenn Entscheidungen benötigt werden über eine Treuhand oder wenn ein Gesellschafter nicht mitspielt oder auch vielleicht Finanzierungsgläubiger nicht mitspielen bei einer Restrukturierungslösung über das Starock mit der Möglichkeit dort über eine Kapitalherabsetzung mit Bezugsrechtsausschluss, einer Kapitalerhöhung am Ende einen Investor sozusagen so ins Equity zu bringen. Da gibt es mittlerweile vielfältige Möglichkeiten, aber es ist ganz, ganz entscheidend, sich dieser Frage ganz klar zu sein, dass am Ende die Einleitung des Prozesses noch nicht bedeutet, dass am Ende die Umsetzung auch so gelingen kann, weil es Entscheidungsträger braucht. Und zum Thema Haftung ist es natürlich ein ganz, ganz entscheidendes. Am Ende muss jemand dastehen, der die Entscheidung trifft und sagt, es ist ein Treuhänder oder es ist ein CRO. Wir haben ja sozusagen mit Best Efforts einen Verkaufsprozess geführt und das ist das Ergebnis und deswegen stehen wir hinter diesem Ergebnis. Heißt aber noch lange nicht, dass am Ende dann alle Stakeholder dem zustimmen. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann sind wir offensichtlich nicht in der Möglichkeit, hier eine vollkonsensuale Lösung herbeizuführen. Was wiederum dann bedeutet, wir müssen uns Instrumente wie des Starox bedienen, um hier vielleicht gegen den Willen Einzelner am Ende diese Lösung dann umzusetzen.
Und insofern, auch wenn wir die Entscheidung nicht treffen, müssen wir natürlich signifikant mit vorbereiten. Und in der Praxis ist es schon so, du hast es eben sehr verkürzt dargestellt, es ist ja kein Kaufpreis, über den entschieden wird, sondern es ist ja ein Gesamtpaket. Das heißt, man hört, es wurden M&A-Berater eingeschaltet, wir haben die und die Angebote eingeholt. Der eine möchte beispielsweise, es gab eine Bewertung, es gibt ja alles Mögliche, also zig Faktoren, die vorher auf den Tisch kommen. Und wenn dann jemand 20% unter der Bewertung bietet, aber schnelle Transaktion ohne Clawback-Risiken, muss man natürlich mit den Banken auch sprechen und fragen, wie gibt's überhaupt, was sind überhaupt für Tilgungszeiträume? Also vielleicht spart man ja auch Geld durch die schnelle Transaktion, weil weniger Zinsen zum Beispiel gezahlt werden müssen. Oder die Banken sagen, nee, ihr müsst das jetzt machen, weil wir finanzieren einfach nicht mehr weiter. Wir kündigen euch die Kredite, wenn ihr es nicht macht. So dass das Haftungsrisiko, ich sehe es jetzt nicht besonders hoch, wenn es überhaupt eins gibt, wenn es vernünftig vorbereitet wird, wie Julia schon gesagt hat. Also sprich gerade im Zusammenspiel mit dem CRO an, entweder an, es gibt ja eigentlich drei typische Gruppen, Insolvenzverwalter, Treuhänder oder Gesellschafter. Überall spielen dann die Banken im Hintergrund gerne auch noch eine große Rolle. Man muss es halt grundsätzlich sehr detailliert aufbereiten. Was sind die Entscheidungsparameter? Wie ist man da hingekommen? Und dann kann irgendwo ein Fire-Sale, ein Quick-Deal durchaus mal eine gute Option sein. Oder man sagt, oh, der Markt ist vielleicht in einem halben Jahr besser. Und wenn man jetzt noch, Julia hat es eben angesprochen, man kann die Braut noch ein bisschen aufhübschen vielleicht, macht noch gewisse Maßnahmen und geht dann in einen ganz strukturierten Verkaufsprozess rein. Aber mit dem Risiko, es ist immer Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach. Die Entscheidung muss dann hinter jemand, der final auch als Geldgeber auftritt, das kann ein Gesellschafter oder eine Bank sein, treffen, in welche Richtung möchte er gehen. Möchte er links oder rechts rum? Und es gibt nie, wenn man ganz ehrlich ist, den perfekten Weg. Es gibt immer Chancen und Risiken und die müssen abgewogen werden.
Das bringt mich eben wieder zu diesem Punkt hin, in Szenarien zu denken. Es wird auch der Bank, die dem Deal vielleicht jetzt nicht zugestimmt hätte, aber überstimmt wurde, hinreichend schwerfallen, im Nachgang zu beweisen, was passiert wäre, wenn. Umso wichtiger ist es, dass wir das vorgedacht haben und in dem Moment sagen können, wenn wir jetzt nicht verkaufen, ist die zweitbeste Alternative die folgende. Und sehr transparent machen, dass eben der Plan B wirtschaftlich für den Gläubiger eine schlechtere Alternative ist. Je mehr Argumente wir dahingehend vorbereiten, je mehr Alternativszenarien wir geprüft haben, desto eher können wir vor solchen Haftungsrisiken uns schützen und auch entkräften, weil, wie gesagt, dass die Nichtzustimmung ja immer einen Alternativplan präferieren würde.
Absolut. Und in den üblichen Konstellationen, du hattest gerade das Beispiel eines Finanzgläubigers genannt, der nicht einverstanden ist, der überstimmt wird. Üblicherweise erfolgen solche Prozesse, in denen Minderheiten dann überstimmt werden, natürlich im Rahmen eines Starock-Verfahrens. Und das geht natürlich dann nur, wenn sichergestellt ist, auch dargelegt werden kann, dass hier nicht gegen das sogenannte Schlechterstellungsverbot verstoßen wurde, wenn man einen Cram-Down eines opponierenden Gläubigers umsetzen möchte. Soll heißen, man muss sehr klar aufzeigen können, dass das umgesetzte Szenario die bestmögliche Variante ist und das Alternativszenario definitiv nicht zu einer Gleich- oder Besserstellung geführt. Und oftmals ist dann das Alternativszenario, wenn ein entsprechender Beschluss nicht zustande kommt, die Insolvenz dann wird es ganz entscheidend zu schauen, was ist eigentlich sozusagen die Erlöserwartung in der Insolvenz. Reden wir dann über Fortführungswerte, reden wir über Liquidationswerte, und oftmals ist das dann der Beweis, und das ist im Übrigen auch einer der Hauptpunkte, über die gestritten wird am Ende, wenn es um die Frage der Rechtskraft von Starrungsverfahren geht, dass ein überstimmter Gläubiger sich gegen den Planbestätigungsbeschluss wehrt mit der Aussage, ich bin schlechter gestellt, die sozusagen dem Cramdown zugrunde liegenden Bewertungen sind falsch, man hätte hier mehr erlösen können, ist es gar nicht notwendigerweise eine Insolvenz als Plan B etc. Das heißt, das ist ein ganz, ganz maßgeblicher Aspekt, bei der Umsetzung sich schon klar zu sein darüber, was wäre die Alternative, um das dann auch entsprechend dokumentieren zu können und so sicherzustellen, dass am Ende diese Transaktion auch Bestand haben wird.
Sehr viel Input hier. Wir kommen aber langsam zum Abschluss unseres Podcasts. Ich würde es gerne nochmal für alle Zuhörer, wie ich angekündigt habe, ja, fixieren am Ende euren Input und mit einer kleinen Schlussrunde. Und zwar würde ich euch gerne nach euren 3 Erfolgsgeheimnissen für einen gelungenen Distressed M&A-Deal fragen. Was muss gemacht werden, beziehungsweise was muss funktionieren, damit Distressed M&A-Deal und Restrukturierung gemeinsam ihre Ziele erreichen? Eure 3 besten Tipps. Michael, fang du vielleicht mal von der Transaktionsseite an. Er ist begeistert von der Frage, das sieht man.
Ja, ich dachte, ich dürfe jetzt eine Pause nehmen, die rausgeschnitten wird. Und mir ist überlegen, was ich sage. Also die 3 Erfolgsfaktoren aus unserer Erfahrung sind erst einmal, du hast es gerade schon mal angesprochen, ein Berater, und da gucke ich auch Daniel an, darf auf keinen Fall haftungsvermeidend getrieben sein. Das heißt, unser Ziel muss sein, den Mandanten in der besten Weise zu beraten. Es ist immer ein bisschen fraglich, wer dann genau der Mandat ist. Da muss man halt auch ein bisschen, das ist in der nicht ganz einfach zu beurteilen. Aber das muss von dem Idee getragen sein, die beste Beratung im Sinne aller Beteiligten natürlich mit Schwerpunkt auf den Mandanten zu geben und nicht darauf, dass der Berater seine Haftung vermeidet. Also den Punkt würde ich mal direkt von dir eben aufgreifen wollen. Aber davon abgesehen, positiv erst einmal, dass das Team gut funktioniert, dass das Team einigermaßen eingespielt ist, gut zusammenarbeitet, im gewissen Maße vertraut. Und dann rede ich in dem gesamten Team von M&A-Berater über Sanierungsberater, über Anwälte, die involviert sind. Das ist ja meistens ein großer Blumenstrauß von Beratern, die in einer großen Restrukturierung involviert sind. Also das Team muss funktionieren, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, Flexibilität. Also es gibt keinen Masterplan, der nicht wahrscheinlich das erste Gefecht aushält. Der wird sowieso zigmal wieder umgeworfen. Und da muss man sich im Prinzip die ganze Zeit in alle Richtungen die Optionen offen halten, die immer wieder neu bewerten, überlegen, das, was ich gestern oder in der letzten Minute gemacht habe, ob das jetzt noch das Richtige ist oder ob ich doch sagen sollte, wir gehen jetzt besser in eine andere Richtung, weil aus den Gründen sollten wir umschwenken.
Danke, Michael. Daniel, was sind deine 3 Erfolgsgeheimnisse?
Ich würde sagen, ich glaube, wir haben alle schon genannt hier. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, wie man strukturell Transaktionssicherheit gewährleisten kann. Vollkonsensual, aber auch alternativ über Starrung oder sonstige Umsetzungsmechanismen, weil keine potenziell interessierte Kaufpartei freut ist, wenn es am Ende um eine wochen- und monatelange Hängepartie geht, ob jetzt die relevanten Stakeholder der Transaktion nicht. Insofern muss man ready to transact sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich glaube, auf keinen Fall die Wichtigkeit und Rolle des Managements in dem Target, was verkauft werden soll, unterschätzen. Wir haben Management-Meetings, wir haben ein großes Exposure des Managements gegenüber dem Käufer und damit auch die Möglichkeit der Geschäftsführung, Planungen, die Ideen, den Vortrag, der durch einen M&A-Berater gegenüber den Interessenten offengelegt wird, natürlich auch schlecht zu reden und am Ende so, wenn man selber gar nicht verkaufen werden möchte, Einfluss zu nehmen auf den Erfolg des M&A-Prozesses. Das sehen wir sehr, sehr häufig tatsächlich. Und dritter Punkt ist in der Tat, und das ist von Michael sehr präzise genannt worden, auf der Timeline sicherzustellen, dass Flexibilität da ist, weil es selten so kommt, wie man es plant, in der Regel länger braucht. Und da tut man gut daran, von Anfang an nicht zu bullish, sondern eher konservativ zu planen.
Julia, dann formuliere ich für dich die Frage noch mit einer etwas anderen Nuance. 3 Punkte, mit denen es euch im CRO-Office gelingt, immer die Kontrolle über den Distress-Deal zu bewahren beziehungsweise den zum erfolgreichen Teil der Restrukturierung zu machen.
Ich antworte mal so, Projekte scheitern selten an der fehlenden Technik, am fehlenden Budget oder einer fehlenden Lösung. Projekte und auch M&A-Projekte scheitern am Menschen. Und deswegen ist für uns der absolut kritische Erfolgsfaktor Stakeholder-Management. Binden Sie die Banken ein. Die werden einer Lösung immer geneigter sein, zuzustimmen, wenn sie den Lösungsweg und die Alternativen kennen. Binden Sie Management und Mitarbeiter ein. Begeistern Sie sie auch für die Möglichkeiten, für die Chancen, die in so einem Verkauf liegen können. Auch für die Mitarbeiter, die natürlich mit übergehen. Der Eigentümer, binden Sie ihn ein, erklären Sie ihm die Alternativszenarien, erklären Sie ihm die Risiken, die damit einhergehen, einen Deal nicht durchzuziehen. Wenn Sie all Ihre Stakeholdergruppen mit an Bord haben und Sie sich als, wir als CRO Office, du hast es eingangs gesagt, wir halten die Fäden in der Hand, wir sind da ein bisschen der Puppenspieler, aber eigentlich sind wir der Moderator zwischen den ganzen Stakeholdergruppen, um eben eine Lösung zu treiben, die aber maßgeblich vom Konsens von den Menschen am Tisch abhängt.
Dankeschön, liebe Julia. Das war ein durchaus komplexer Podcast heute, aber ich glaube mit einem sehr konkreten Ende. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe allen, die mitgemacht und zugehört haben, ebenso. Julia, Daniel, Michael, ich danke euch dreien dafür, dass ihr uns in den Maschinenraum von Distressed M&A-Projekten mitgenommen habt heute.
Danke dir.
Danke, Michael.
Gerne.
Und natürlich hoffe ich, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer Freude hatten und den einen oder anderen Tipp mitnehmen konnten. Wir bedanken uns für eure Zeit und sagen bis zum nächsten Mal bei WhatsApp Corporate Finance. Bleibt uns gewogen. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com